überlege mir eigentlich immer, wie kann ich das Thema einleiten, wie kann ich euch abholen. Und ich muss gestehen, ich habe eigentlich keine Einladung. Ich falle mit der Tür ins Haus. Wir leben eigentlich so im Land, wo alles geregelt ist. Für alles gibt es Versicherungen. Wahrscheinlich gibt es auch eine Versicherung für Versicherung, falls die Versicherung nicht zahlt. Ich weiß, in Managerkreisen gibt es extra Versicherungen für Manager, dass Entscheidungen, die sie treffen, einfach abgedeckt sind. Das ist so eine Wildcard. Ne? Man darf alles machen, passiert da nichts, ist ja versichert. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, warum es auch Lebensversicherungen gibt, weil wenn ich tot bin, bin ich tot, aber ich habe es dann irgendwann auch verstanden, was man da versichert. Eigentlich ist ja gut, dass wir alle so versichert sind. Ne? Ich sag, ich glaube, dass viele Dinge in meinem Leben nicht passiert sind oder sie sind erst dann passiert, ich formuliere es positiv, als ich meine Komfortzone verlassen habe. Ich, der ich von meinem Persönlichkeitsprofil eigentlich eher so der Zurückhaltende bin, introvertiert. Manchmal bin ich auch aus meiner Komfortzone rausgeflogen. Ne? So aus dem, kennt dieses Bild der Adler, wo die Küken oder die Jungen aus dem Nest gestoßen werden, damit sie fliegen. Ne? Das heißt, Gott will dich, uns zum Fliegen bringen. Und ich hatte mal so dieses Bild, oder ihr kennt so diese, wie nennt sich das, nicht Drachenflieger, ne? Was müssen die Drachenflieger machen? Die rennen da irgendeinen Abhang runter, wo es dann irgendwann, hupp, ne? Und dann fliegen sie, in den meisten Fällen, denke ich zumindest. Nee, sie fliegen auf jeden Fall. Der Wind trägt, aber es ist so dieses, du rennst los im Vertrauen, im Glauben, dass sich hier, dass die Physik recht hat und der Drachen dich trägt. Und irgendwann machst du diesen Absprung, du gehst ein Risiko ein. Und ich habe so betitelt, wer wagt, gewinnt. Eigentlich kann man auch sagen, nur wer wagt, gewinnt. Und mir ist heute wichtig, wir werden eine ganz interessante Stelle anschauen, wo es darum geht, unsere Komfortzone zu verlassen, in Richtung Glaube, Risiko zu gehen. Mein Vater hat immer gesagt, Glaube buchstabiert sich R-I-S-I-K-O, Risiko. Ich meine kein Draufgängertum, ne? Versteht mich nicht falsch. Nicht so dieses, ich stelle mich irgendwie ans Hochhaus, spring runter, Gott wird schon, ne? Psalm 91 hat schon Jesus gesagt, ne, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Meine ich nicht. Ne? Ich meine dieses Vertrauen, diesen Glauben. Ich kenne meinen Gott, ich kenne meinen Vater, ich kenne Jesus. Und hier plötzlich kommt dieser Ball jetzt zu mir, ne, zu dir. Wow, ich darf was riskieren. Ich darf wie Petrus, ne, sein Schiff verlassen. Oh, Jesus, heiß mich zu dir zu kommen. Ne? Ging auf dem Wasser. Viele vergessen, er ist auf dem Wasser gegangen. Ne? Nicht lange, aber wer von euch kann sagen, dass er so lange wie Petrus auf dem Wasser gegangen ist? Ne? Ich meine das jetzt wirklich ernst positiv, weil er hat sein Schiff, seine sichere Komfortzone verlassen, sogar seine Jünger bestimmt gesagt haben, kennst du diese Ermutiger? Das wird mit Sicherheit in die Hose gehen. Das hat noch keiner geschafft. Ne? Du wärst ja der Erste und überhaupt. Und komm, lass uns lieber beten. Das ist sicherer. Er hat diese Komfortzone verlassen. Und ich möchte uns hineinnehmen in eine Zeit, in der auch ein Mann seine Komfortzone verlassen hat. Und er hat etwas riskiert. Und ihr wisst ja, die alten Schriften sind gegeben als Beispiel. Und er hat was riskiert. Und Gott hat sich zu ihm gestellt. Er hat für mich neu eigentlich Glaube definiert oder Vertrauen. Ich mag dieses Wort Vertrauen lieber, weil ich vertraue in Jesus. Ich vertraue in meinen Vater, in meinen himmlischen Vater. Ich weiß, selbst wenn ich mich für die Linksabbiegung entscheide und sie war falsch, dass er mich wieder abholt und zurechtbringt. Wir wollen uns das anschauen. Und wir sind in der Zeit, wo Israel mit den Philistern gekämpft hat. Ihr seht auch, ich habe noch einen englischen Titel. Ich freue mich auch für die, die dazugekommen sind. Who Dares Wins. Ich möchte euch den Text vorlesen, er ist etwas länger. Vielleicht kurz zum Hintergrund. Wir sind in der Zeit von König Saul. Wir werden aus dem 1. Samuel 14 lesen, und wenn du dir zu Hause das Kapitel 13 anschaust, Israel war im Krieg, im Konflikt mit den Philistern und mit anderen ringsherum. Die wollten ihnen das Land wegnehmen. Das war so extrem, dass das Volk Israel total geknechtet war. Sie hatten nicht mal Möglichkeit der Schmiede, sie konnten ihre Werkzeuge nicht schärfen, sie waren in totaler Abhängigkeit. Man hat ihnen komplett die Freiheit genommen. Sie waren getrieben, Gefangene, ausgenutzt. Sie wurden gelebt, ne? So dieses, du wirst gelebt und du kannst gar nicht entscheiden. Gar keine Freiheitsgrade. Wahrscheinlich kennen wir das gar nicht, ne? Aber trotzdem wollen wir uns das anschauen. Und König Saul hat praktisch über eine gewisse Aktion den Philistern den Krieg erklärt. Und es gab da wirklich dann echt diesen Konflikt. Und die Hauptperson ist nicht König Saul, der spielt auch eine Rolle, aber der Glaubensheld schlechthin ist der Jonathan, der wirklich so, wow, ne, Glauben neu definiert. Und wir sind in dieser Zeit, wo ein Wahnsinnskonflikt sich anbahnt. Die Philister haben aufgerüstet mit 30.000, ich glaube allein 6.000 Reiter oder Ritter, wird man vielleicht sagen, eine Wahnsinnsarmee, und da kommt das Völkchen Israel, nicht mal Saul hatte ein Schwert, Jonathan hatte ein Schwert, und die anderen hatten keine Schwerter, ne, mussten mit irgendwelchen anderen Dingen kommen, was so in der Landwirtschaft vielleicht üblich war. Das heißt, wir haben hier einen ganz ungleichen Konflikt, ne? Und hier möchte ich jetzt einsteigen, und ich werde auch mal ein paar Rücksprünge machen, wo es um den König Saul geht, Saul beziehungsweise David, weil wir hier eigentlich glaubenstechnisch ganz unterschiedliche Charaktere und Positionen haben. Ich lese 1. Samuel 14. Es geschah eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu einem Waffenträger sagte: Komm, lass uns hinübergehen zur Wache der Philister, die da drüben ist. Seinem Vater aber sagte er nichts. Saul saß am Ende von Gibea unter einem Granatbaum, der in Mikron steht. Und die Leute, die bei ihm waren, waren etwa 600 Mann. Hier nochmal der Predigtext, 1. Samuel 14. Und Ahia, der Sohn Ahitubs, des Bruders Ikabods, des Sohnes des Pinhas, des Sohnes Elis, des Priesters des Herrn in Silo, trug das Ephod. Das Volk wusste auch nicht, dass Jonathan weggegangen war. An dem engen Weg, wo Jonathan zu der Wache der Philister hinüberzugehen suchte, waren aber zwei spitze Felsen. Der eine diesseits, der andere jenseits. Der eine ist Bozetz, der andere Senne. Die eine Felsspitze hebt sich steil im Norden gegenüber Michmas und die andere im Süden gegenüber Geba. Ich hoffe, ihr seid noch bei mir, ne? Das sind so die... Der Test, ob man alle Namen richtig lesen kann. Jetzt fängt's aber an, ab Vers 6. Und Jonathan sagte zu seinem Waffenträger: Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Da antwortet ihm sein Waffenträger: Dann höre, tu alles, was in deinem Herzen ist. Geh hin, sehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Jonathan sagte: Wohl an, wir gehen hinüber zu den Leuten und zeigen uns ihnen. Werden sie dann zu uns sagen: Steh still, bis wir zu euch gelangen, so wollen wir an unserem Ort stehen bleiben, nicht zu ihnen hinaufgehen. Werden sie aber sagen: Komm zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen, und der Herr hat sie in unsere Hände gegeben, und das soll uns zum Zeichen sein. Als ich nun beide, der Wache der Philister, zeigten, sagten die Philister: Seht, die Hebräer sind aus den Löchern hervorgekommen, in die sie sich verkrochen hatten. Und die Männer der Wache entbohrten Jonathan und seinem Waffenträger: Kommt herauf zu uns, wir wollen es euch wohl lehren. Da sagte Jonathan zu seinem Waffenträger: Steig mir nach, denn der Herr hat sie in die Hände Israels gegeben. Jonathan kletterte mit Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Da fielen sie vor Jonathan und sein Waffenträger tötete sich hinter ihm her. Also wenn das verfilmt wird, den Film hole ich mir gleich. Sodass Jonathan und sein Waffenträger bei diesem ersten Schlag an die 20 Mann erschlugen, etwa auf einem halben Furchenlänge Acker, der ein Joch Rinder pflügt. Und es kommt noch dicker. Und es entstand ein Schrecken im Lager, auf dem Feld und im ganzen Volk. Die Wache und die streifenden Rotten erschraken auch und das Land erbebte, denn es war ein Gottesschrecken. Habt ihr das Wort schon mal gelesen in der Bibel? Das war ein Gottesschrecken. Und die Wächter in Saus in Gibea Benjamin schauten aus und siehe, der Heerhaufe fiel auseinander, verlief sich und wurde zerschlagen. Da sagte Saul zu dem Volk, das bei ihm war: Zählt und seht, wer von uns weggegangen ist. Und als sie zählten, sie, da war Jonathan und sein Waffenträger nicht da. Könnt jetzt auch überlegen, warum merkt Saul nicht, dass sein Sohn fehlt, ne? Aber vielleicht eine andere Predigt. Da sagte Saul zu Ahia: Bring die Lade Gottes her, denn die Lade Gottes war zur Zeit bei den Kindern Israel. Als Saul noch mit dem Priester redete, wurde das Getümmel im Lager der Philister immer größer. Und Saul sagte zum Priester: Lass es sein. Und Saul und alles Volk, das bei ihm war, sammelt sich und kam zum Kampf. Und siehe, es ging ein jedes Schwert gegen den anderen. Und es war eine sehr große Verwirrung. Auch die Hebräer, ne, man höre, die bisher bei den Philistern gewesen, von ringsum mit ihnen ins Lager heraufgezogen waren, taten sich zu denen von Israel, die mit Saul und Jonathan waren. Also Männer von Israel, die sich auf dem Gebirge, als alle Männer von Israel, die sich auf dem Gebirge Ephraim verkrochen hatten, hörten, dass die Philister flohen, jagten auch sie hinter ihnen her im Kampf. So half der Herr an jenem Tag. Und der Kampf breitet sich aus und so weiter. Hier bis Vers 23. So half der Herr Israel an jenem Tag. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen die Highlights noch im Kopf. Es ist eine längere Geschichte. Danke für eure Geduld. Hier möchte ich einige Dinge rausgreifen. Nochmal vielleicht zur Kernaussage. Gott sucht keine Draufgänger, aber Gott sucht Leute, die sich trauen, etwas zu wagen, zu riskieren. Die bereit sind, aus dem Boot zu steigen, aus dieser Sicherheitskomfortzone. Und dann wird Gott sich zu diesen Personen stellen. Du weißt erst, ob du auf dem Wasser gehen kannst, wenn du es probiert hast, nicht? Und was sagt unser Verstand? Ah nein, probier es lieber nicht. Hol dir erstmal ein Fürbitte-Team, erstmal so die Strategien erörtern und vielleicht ziehe ich doch noch einen Schwimmring an und habe noch ein Schlauchboot nebendran. So würde ich es machen, ne? Ich weiß nicht, wie du das machen würdest. Nein, hier ist was ganz anderes. Und ich möchte hier Dinge rausgreifen und sind so ein paar Punkte, wo ich einfach durchgehen möchte. Ich habe euch versucht, so ein bisschen abzuholen. Da waren 600 vom Volk Israel, ne? Und auf der Philisterseite waren, was habe ich gesagt, ob 30.000, also eine unheimliche Anzahl. Eigentlich ein aussichtsloser Kampf, und ihr habt auch gelesen, ne? die haben sich wirklich in allen Löchern verkrochen, das Volk Israel. Ihr habt aber auch gelesen, wie es weiterging. Selbst die kamen irgendwann aus den Löchern heraus. Das heißt, hier ist unheimlich was passiert. Was mir hier so ins Auge spricht oder ins Auge springt, der Jonathan löst sich von diesen 600 Leuten, löst sich aus dieser Masse, aus diesem bequemen, kuscheligen Gemeinde oder aus diesem bequemen Boot oder und er geht hier plötzlich eigene Wege, könnte man sagen. Es ist ganz überraschend. Er geht nicht mit der Masse. Und ich glaube, hier steckt was drin. Glaube geht manchmal eigene Wege, geht nicht mit der Masse. Du brauchst deine Offenbarung Gottes. Du brauchst wirklich das Reden Gottes in deinem Herzen. Ich spüre oft, wie Gott durch andere Menschen reden und ich das wiederkäue, was andere Menschen von Gott empfangen haben. Du musst entscheiden, möchtest du ein Wiederkäuer sein oder willst du der sein, der Gott sucht und die Offenbarung frisch bekommt? Gott möchte sich dir ganz frisch offenbaren. Er sucht solche Menschen. Willst du ein Gottsucher sein? Jeremia 33, 3. Jeremiah 33, Vers 3. Ruf mich an, dann werde ich dir antworten und werde dir große und gewaltige Dinge mitteilen, die du nicht weißt. Wow, was sagt Gott hier? Gott sagt, er wartet auf dich, dass du ihn anrufst. Per WhatsApp, SMS, von mir aus Mail, Skype, was auch immer. Kennen wir unseren Gott? Kennen wir diesen Gott, der eigentlich darauf wartet, dass wir ihn herausfordern? Dass wir sagen, ja, ich möchte mit dir was riskieren. Ich möchte mit dir was erleben. Ich habe eine gute Freundin und wenn wir telefonieren, uns auch so Mut machen, dann sagen, ja, ich möchte wieder was mit Gott erleben. Ich möchte sehen, wie Gott in mein Leben reinwirkt, wie Gott Dinge tut. Und wir dürfen uns manchmal auch ermutigen durch die Ereignisse oder die Dinge, die Gott auch tut. Aber hier der Kernpunkt ist, verlasse ich meine Komfortzone? Bin ich bereit, die Masse zu verlassen und sagen, ich gehe jetzt diesen Weg mit Gott? Ich habe hier diesen Impuls und ich folge dem nach. Das ist vielleicht verrückt. Aber ich tue es. Und was sagt hier auch, ich glaube, da kommen wir dann noch anders dazu. Das ist der nächste Pater. Hier noch. Eigentlich der Jonathan hätte auch jemand anderen schicken können. Er war der Sohn des Königs. Er hätte es gar nicht nötig gehabt. Aber ich möchte uns Mut machen. Hier, geh deinen Weg mit Gott und vielleicht verlässt du manchmal die Masse, ne? So das, was alle machen. Wisst ihr, die Dinge, wo Leute kreativ waren, wo Leute was erfunden haben, wo Leute was Neues entdeckt haben. Das waren nicht die Leute, die mit der Masse gegangen sind. Ne? Ich denke, da stimmt ihr mir zu. Das waren Leute, die Neues probiert haben, die kreativ waren. Und ich rede hier nicht von Draufgängertum, ich rede hier von Menschen, die wissen, was ihr Gott kann. Ich weiß, mein Gott kann mehr, als ich in meinem Leben sehe. Ich weiß, mein Gott kann noch viel mehr tun. Und Glaube braucht Ermutiger. Ich finde den Waffenträger so genial. Der sagt, hey, ne, wir haben es gelesen, ich lese vielleicht gerade nochmal. Vers 7. Genau die eine Stelle, die auch wichtig ist, ne, wo Jonathan sagt, Gott vermag durch viel oder durch wenig zu helfen. Da werden wir nachher nochmal drauf eingehen. Wir sehen oft nur auf unsere Möglichkeiten. Ne? Wenn du jetzt so nur die Zahlen vergleichst, ne, was können zwei Mann gegen 30.000 schon erreichen? Komm, wir suchen uns die Höhle und verkriechen uns, bis alles vorbei ist, oder? Das ist vernünftig. Heißt es, dass wir Christen unvernünftig sind? Lass ich jetzt mal offen. Nein, das heißt, dass wir vertrauen, Gott vertrauen, von dem wir wissen, die Rechte des Herrn behält den Sieg, egal was passiert. Jonathan konnte auch zählen, aber er wusste, Gott kann auch durch wenig helfen. Und wir wissen ja den Ausgang der Geschichte, das ist ja phänomenal. Ein Wahnsinnssieg. Wir werden noch ein bisschen vielleicht darauf eingehen, dass Saul da etwas kaputt gemacht hat durch seine religiöse Art. Aber Gott hat hier was bewirkt. Und ich möchte, vielleicht denkt der ein oder andere von euch, ich nehme mich damit rein, was kann ich schon ausrichten? Was kann ich denn bewirken? Und hier sehen wir, Gott sucht Leute, die diese Begrenzung überwinden und sagen, ich kann mit meinem Gott über Mauern springen. mit meinem Gott kann ich alles tun. Aber ich muss es tun. Erstmal. Auch der Jonathan fordert mich hier sehr heraus, weil wenn Gott mir so einen Impuls gibt oder ich sowas auf dem Herzen habe, bin ich von meinem, habe ich erzählt, von meinem Persönlichkeitsprofil. Ja, ich hätte gern schriftlich, vielleicht noch eine Kopie an meine Frau, dass du die auch noch abholst, weil ich brauche die als Rückenstärkung. Und vielleicht kannst du noch 3 Zeugen aktivieren, die das noch bestätigen. Und dann muss ich noch meine Risikolebensversicherung erhöhen, damit auch nichts schiefgehen kann. Glaubt ihr, dass so Glaube funktioniert? Nee. Gott sucht Leute, die bereit sind, in dieses Vertrauen alles zu setzen. Die bereit sind zu glauben. Und Glaube braucht Ermutiger. Der Waffenträger sagt, genau das wollte ich euch ja vorlesen. Nochmal. Da antwortet ihm sein Waffenträger, tu alles, was in deinem Herzen ist. Geh hin, sieh, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Ich finde es so genial. Ich glaube, ich muss nochmal über den Waffenträger predigen. Wisst ihr, wie ich die reelle Welt kenne? Du hast eine tolle Idee. Du hast alles ausbaldowert. Du sagst deine tolle Idee und dann sagt er, nö, ich bin noch nicht so weit, das machen wir nicht. Und du, oh, Idee kaputt. Nein, das können wir nicht machen, weißt du, das ist nicht biblisch genug und überhaupt viel zu unsicher. Ich glaube nicht, dass Gott sich dazu stellt. Weißt du, es gibt ja schon andere, die das machen können und überhaupt. Versteht ihr? Wir haben oft nicht diese Ermutiger, sondern wir haben die Reichsbedenkenträger. Die gibt's zuhauf, die immer sagen können, die wissen von den immer, was alles schief gehen kann und kennt vielleicht noch Murphys Gesetz und wie es durch den Computer optimiert wird. Solche Leute ist wie Sauerteig. Wenn du solche Leute hast, dann breitet sich das aus und es passiert nichts. Ne? Deswegen glaube ich, wären die zu 5 gewesen oder zu 100, ne, oder kennt die Geschichte Gideons, kann man verstehen, warum Gott bei Gideon zum Beispiel reduziert hat von, wie viel waren die, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, auf jeden Fall auf 300 reduziert, ne, von glaube knapp 30.000, ich weiß nicht mehr, wie viele die waren. Aber egal, Gott hat ziemlich reduziert. Ne. Warum? Glaube braucht Ermutigern und es geht auch um, auch Dinge in Einheit zu tun. Wenn wir nicht eins sind, können wir gar nichts erreichen. Das heißt, wir müssen hier in Einheit agieren. Und ich glaube, wir brauchen auch, manchmal bist du vielleicht der Waffenträger, manchmal brauchst du vielleicht den Waffenträger in diesem Sinne, diesen Ermutiger, der sagt, probier es aus. Ich bin bei dir, ich werde dir den Rücken stärken. Ich kämpfe mit dir das durch. Wir brauchen solche Ermutiger. Und weißt du was? Ich sage jetzt was sehr Unpopuläres. Wenn du dich jetzt fragst, gibt es solche Ermutiger? Ich hätte auch gern solche Ermutiger. Vielleicht stellt ihr euch diese Frage, dann sage ich, sei du ein solcher Ermutiger. Dann gibt es schon mal einen. Und ich kann dir auch versprechen, wenn du anfängst, so ein solcher Ermutiger zu sein, wirst du feststellen, das ist wie eine Seuche, es breitet sich aus. Ne? Nee, es ist vielleicht ein schlechtes Bild, eine schlechte Metapher. Ich habe festgestellt, ne, Saat, Ernte. Wenn du solche Dinge säst, dann erntest du auch. Im Negativen wie im Positiven. Wenn du Ermutiger bist, versuchst zu sein, dann werden plötzlich in deinem Leben Ermutiger auftauchen, wo du denkst, wow, wo kommt der her? Habe ich gar nicht gesehen. Genauso wenig wie den Schlag, der mich fast umgehauen hat. Aber dann kommt auch der Ermutiger und sagt, wir zählen jetzt nicht bis 10, du stehst jetzt sofort wieder auf. Ich glaube, hier ist die Aussage klar. Sei du ein Ermutiger. Wir hatten den Vers gelesen. Ich bewundere dieses Vertrauen von Jonathan, der sagt, Gott kann durch viel oder durch wenig helfen. Mich fordert es heraus, weil ich denke, was kann ich denn bewirken? Was kann unsere kleine Gemeinde hier in La schon bewirken? Vielleicht muss ich auch jetzt hier Vergebung tun, weil ich habe das echt schon so gedacht und bitte hier um Vergebung. Wenn wir diese kleine Gemeinde sind, die Gott aber voll zulässt in all ihren Denken, Handeln, vor allem in ihrem Herzen, dann können wir diesen Ort auf den Kopf stellen. Gut, zuerst wird uns Gott auf den Kopf stellen, bevor wir hier den Ort auf den Kopf stellen können. Wir sind oft begrenzt durch unsere Perspektive und Sichtweise. Und mir geht es auch so, ich handle, ich operiere, ich bewege mich in dem Bereich, der sicher ist, wo ich mich auskenne, wo ich hinschauen kann. Wisst ihr, was Horizont bedeutet? Horizont ist die Begrenzung. Horizo heißt begrenzen. Das heißt, klar, wir können nicht über den Horizont schauen. Und wisst ihr, was da anfängt? Vertrauen. Ich weiß aber, er kann über den Horizont schauen. Er kann über meinen Horizont schauen und ich kann über meine Begrenzung hinausgehen, weil ich vertraue, weil ich alles vermag durch den, der mich stark macht. Und dieses Denken, dieser Fokus ist wichtig, nach Gottes Möglichkeiten schauen. Und nochmal, dieses Vertrauen hat nichts mit deinen Gefühlen zu tun, wie du dich fühlst oder mit deinen Erfahrungen. Egal wie oft du hingefallen bist, egal wie Menschen dich vielleicht als Loser abstempeln, wie du dich fühlst, was auch immer. Gott ist größer in dir. Erinnert euch an dieses eine, an mein Lieblingslied, was ich euch präsentiert hatte, ne? In dir, Gott ist in dir größer, ne? Greater is he. Er ist größer in dir als deine Sünde, ist größer als deine Begrenzung. Gott ist größer. Und wenn diese Wahrheit in unser Herz kommt, dann passiert was. Ich weiß, ich bin kein Draufgänger. Ich weiß, ich kann es wagen, weil Gott größer ist. Gott ist größer. Lass dich nicht durch dein Denken begrenzen oder dieses, was kann ich schon machen, ne? Was können wir schon ausrichten? Und wir werden keine Wunder, keine Abenteuer Gottes erleben und erfahren, wenn wir nur in diesem sicheren Bereich uns bewegen, wenn wir nicht aus unserem Boot aussteigen. Und hier unterscheidet sich der Jonathan komplett. Ich weiß nicht, ob ich das so klar aufzeigen kann. Eigentlich ist der Saul das Bild für einen, der die Dinge aus dem Fleisch heraus versucht, aus eigener Kraft, der getrieben ist von, auf jeden Fall nicht nach dem Herzen Gottes handelt. Der Jonathan ist genau Gegenstück. Der Jonathan fragt, was ist Gottes Wille? Was möchte Gott tun? Nicht, ob da 30.000 Feinde sind, sondern was ist Gottes Wille? Nicht, wie schwer sind die Umstände, wie ich mich gerade fühle, sondern er fragt, was möchte Gott tun? Das ist ihm wichtig, das ist seine Leidenschaft und er weiß, Gott ist größer. Der Saul, ne, wir lesen, wenn ihr Kapitel 13 lest, als Hausaufgabe zum Beispiel, und euch das anschaut, da stand diese Schlacht bevor. Und Samuel hatte Saul einfach einen Auftrag gegeben, er solle warten, bis er kommt. Und dann wollte sie auch das Opfer machen. Und Saul sieht, ne, die Armee aufrücken, er sieht seine Leute desertieren. Blöde Situation. Ich kann Saul auch verstehen. Und dann sagt er, ich mache jetzt, bring selber dieses Opfer da. Ne? Aber was hat ihn da getrieben? Furcht. Da war kein Gottvertrauen, sondern meine Leute verlassen mich, ich brauche diese Männer zum Kampf. Merkt ihr, viel oder wenig? Dann gehen die Männer halt, aber ich vertraue Gott. Er hatte Gott nicht vertraut. Er hat sie ja wirklich versemmelt. Saul hat gesagt, Samuel kam dann just in diesem Moment, hat ihn gerügt und gesagt, darum, ne, ist dein Königtum von dir genommen. Wenn nicht, hätte ich es auf ewig bestätigt. Ne? Okay, Jonathan war so ein Mensch, so ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er hat diese Leidenschaft, möchte ich sagen. Und was passiert dann? Wie geht diese Geschichte weiter? Da kommt kein Fahrstuhl oder Hubschrauber dann vom Himmel herab, bringt die zwei auf die Anhöhe, damit sie mit den Philistern kämpfen können, bringt ihnen vielleicht noch eine kurze Erfrischung, noch so ein kleines 3-Tage-Break, ne, so Wellness, dass alles gut läuft. Nein, sie müssen den blöden Berg hochkraxeln, ne, auf allen Vieren. Vielleicht sogar noch was zurücklassen. Was habe ich als nächsten Punkt? Glaube gibt nicht auf. Ne? Glaube überwindet, Vertrauen überwindet, Widerstände. Ich weiß nicht, wer von euch Widerstände mag. Also ich mag sie nicht oder nicht mag. Ich mag keine Widerstände. Ganz und gar nicht. Und trotzdem gibt es Widerstände, auch wenn wir auf dem Weg sind, wo wir glauben, das ist Gottes Weg. Der Jonathan musste trotzdem, ne, versteht ihr, er musste trotzdem diesen Berg hochkraxeln mit seinem Waffengefährten. Ich weiß auch nicht, warum uns manche Berge nicht erspart bleiben. Aber ich weiß, dass es Gott gut meint, ich vielleicht danach durchtrainiert bin, vielleicht ich irgendwas loswerden musste. Wir hatten es ja am Anfang vom Ausziehen. Ich weiß nicht, wer schon mal von euch in den Bergen war. Wenn du dann, je nachdem, was du anhast, ist es sehr unpässlich. Ich habe noch keine Frau gesehen, die mit Pumps irgendwie weit gekommen ist. Sorry. Ich habe dich nicht angeguckt. Aber auch bei uns, ne? Du musst dann vielleicht dein geliebten Notebook, deine Werkzeuge oder was du auch immer mitgeschleift hast, deine dritte Lieblingshose, Dinge loslassen. Aber ich möchte euch Mut machen, wenn du auf diesem Weg bist, dann erklimm diesen Berg. Lass dich nicht abhalten, diesen Berg hochzukraxeln. Genau, nicht aufgeben. Hebräer 10, ne, glaube Vers 39, so die Ecke heißt, wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen. Wir weichen nicht zurück, wir bleiben dran, wir geben nicht auf. Manchmal wünsche ich mir schon so das Taxi, wo ich sage, hey Taxi, ich möchte gerne ins Jahr 2020 und kleiner Zeitsprung, weil das ist mir alles gerade zu viel, ne? Der Job, Familie, Stress und Gemeinde. Komm, ne? Ja, 2020, das sehe ich dann, ne? Neues Gebäude, alles ist gut, ne? Es gibt hier ein Pastorenteam, Lobpreisteams, ne? Eigentlich muss ich dann gar nichts mehr machen. Ich kann gleich den Staffelstab dann übergeben, setz mich hinten in die Ecke, werden vielleicht noch ein, ich träume erst immer von so einem Sofa, ne? Und bin ich so hinten am Sofa und denke so, oh, toller Gottesdienst, ne? Lobpreis war wieder gut heute. Ah, auf dem Sofa, ja, ich denke schon. Nee, ich sag, klar. Ich weiß, wie es ist, wenn man eine Auszeit macht. Und wie ist es, wenn du ein Zugpferd bist und du bist plötzlich ohne Last, fühlt man sich ein bisschen komisch, ne? Manche Lasten sind von Gott und die bringen dich auch weiter, ne? Auf jeden Fall. Das heißt, wo diese Herausforderungen sind, klar, es wird dich reifen lassen, es wird dich stark machen, es wird das Vertrauen wachsen. Ne? Erst wird es der kleine Berg sein, dann der etwas größere. Nach dem Mount Everest wirst du sagen, next, wo ist der nächste Berg? Das meine ich so. Glaube gibt nicht auf. Nur es gibt hier auch kein, also die Aussage hier, damit es klar rüberkommt, es gibt keine Abkürzung. Ne? Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, uns dienen alle Dinge zum Besten. Das heißt, es wird dich stark machen, es wird dich reif machen. Und genau hier als letzter Punkt, was passiert jetzt hier? Der Jonathan geht seine eigenen Wege, er verlässt das sichere Heer mit 600 Mann, Platz an seines Vaters Seite mit seinem Waffenträger. Denkt eigentlich, hey komm, wir greifen diesen Vorposten an. Kommt so sein Herz, ne? wir sind in dieser Unterdrückung. Der Feind hat so viel Niederlage uns beigebracht, dass sich alles in den Höhlen verkriecht. Wir sind in dieser Unfreiheit, wir werden gelebt. Wir müssen jetzt was tun. Es muss was passieren. Und es kommt ihm was aufs Herz. Er hat einen Ermutiger. Sie kraxeln diesen Berg hoch, ne, und dann passiert's, ne. Das ist, wo ich gern hätte, dass man mal einen Film drüber dreht. Ich mag solche Actionfilme. Da ist der Vor, ist auch wichtig, danach ist auch wichtig, aber so richtige handvolle Action. Lapidarer Satz, ne. Der Waffenträger streckt die endgültig nieder, die der Jonathan dahin fällt, ne. Und hier passiert was, ne. Wenn ich mich nicht verzählt habe oder verlesen habe, ihr könnt es gern nachlesen, von den 30.000 Philistern werden hier 20 niedergestreckt. Ne? Wie viel Prozent sind es? Wo ist die Mathematiker? Also ganz, ganz wenig. Ne? Wenn du, keine Ahnung, 30.000 Sandkörner hast und 20 fehlen, fällt dir es auf? Nee. Was passiert hier eigentlich? Hier passiert tatsächlich was. Und jetzt kommt hier was Übernatürliches rein, was vielleicht nicht logisch ist, also aus unserer Welt oder Sichtweise, aber dieses Vertrauen in Gott, dieses Überschreiten des Horizonts, ne? Dieses, ich steige aus dem Wasser, aus dem Boot, tritt auf das Wasser, da passiert was Übernatürliches. Gott stellt sich dazu. Jetzt kommt Gott hier hinein. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Ich weiß nicht, ob es mein Vater gesagt hat, aber mir hat sich so ein Spruch eingeprägt. Du kannst nur, das ist jetzt einfach nur so als Bild zu verstehen, bitte nicht wörtlich, du kannst nur so 1% dazu beitragen, ne, dass irgendwie was passiert. Ne, du gibst dich ihm hin, du steigst aus dem Boot aus, ne, so dieses dein 1%. Aber dieses Prozent musst du 100% geben. Versteht ihr, was ich meine? Ne, Yoda würde sagen, vielleicht mögt der Star Wars, es gibt kein Versuchen, tu es oder tu es nicht. Ich habe mich öfters, wenn Gott fragt, willst du das tun? Ich hatte so einen unangenehmen Traum, also unangenehm deswegen, weil Gott mich da auffordert, was zu tun, wo ich echt keine Lust habe und es mir voll, gegen meinen Stolz geht. Und er fragt mich, willst du es tun? Ich sage, ja, ich versuch's, wenn es soweit ist. Willst du es tun? Ich werde mich anstrengen. Willst du es tun? Ach, ja, ich will es tun. Entweder du tust es oder tust es nicht. Ne? Also steig aus dem Boot oder bleib drin. Ne? Ihr versteht, was ich meine. Aber hier ganz klar, es passiert was ganz Verrücktes. Ne? Gott stellt sich da zu Jonathan. Gott stellt sich zu dieser verrückten Tat. Gott stellt sich dazu und ein Gottesschrecken fällt auf die Philister. Die brechen auseinander. Ja, die mit ihrer Hightech, mit ihren Stahlschwertern, Eisenwaffen, mit ihrer Reiterei und was die alles hatten, die brechen total auseinander. Wow, und noch viel mehr. Die so hin und her gerissen waren, oh, ich halte mich lieber zu der stärkeren Seite, ne? Mal gucken bei den Philistern. Plötzlich, selbst die trennen sich von den Philistern, ne? Die Hebräer, und kämpfen mit den Israeliten. Und all diese klugen, weisen Menschen, die sich in den Höhlen verkrochen hatten, die kommen wieder hervor. Versteht ihr, was diese Tat bewirkt von dem Jonathan? Dieses Gottvertrauen, wo Gott hier diesen Gottschrecken gibt. Ich muss noch mal gucken, ob es dieses Wort ist, witzig, ne? Aber Gott kommt hier rein, ne? Wenn du dich zu Gott stellst, stellt Gott sich zu dir. Und ich habe das öfters erlebt und mir hat, kann ich sagen, wie mein Herz gepocht hat und meine Hand gezittert, ne? Wo ich vielleicht das ein oder andere Bekenntnis abgegeben habe, gesagt, warum ich dies oder jenes tue oder auch nicht tue. Gott stellt sich zu dir. Aber übersteig oder überschreite deinen Horizont. Ja, vielleicht machen wir hier so dieses Break. Also da steckt noch mehr drin in diesem Text. Der Saul macht ja noch viel kaputt, vielleicht führt es jetzt zu weit, darauf einzugehen. Ja, der Saul, der kommt dann mit seinem überhasteten Schwur, ne, und so weiter. Der eigentlich nur so menschlich denkt, fleischlich. Und auch im nächsten Kapitel wieder was kaputt macht, ne, wo er die Amalekiter sind, den Bann vollstrecken soll. Und er hat dann die Tiere und das Beste hat er übrig gelassen. Wo ich auch denke, er hatte Menschenfurcht. Er hat sich nach Menschen gerichtet, nicht nach Gott. Aber hier nochmal, was ist Glaube? Es fängt eigentlich so an mit diesem Risiko eingehen, dass du sagst, okay, ich traue mich jetzt. Und es gibt, glaube ich, schon einige Geschichten, wo Menschen, ich erinnere mich jetzt auch an die Nonne, wo Rainer Hart erzählt hatte, ne, die diesen Impuls hatte und dem Papst geschrieben hat, dass der Heilige Geist eben mehr zum Zug kommen soll, und die dadurch durch ihre Tat eine ganze Dominokette ausgelöst hat, ne, bis hin, was für uns als Pfingstbewegung wichtig ist, ne, das Pfingstereignis, ne. Und wie Gott es vorbereitet hat und Dinge hier zeitgleich waren. Ich glaube, Gott möchte mit uns Geschichte schreiben. Die Frage ist, wen lassen wir andere die Geschichte schreiben oder schreiben wir die Geschichte? Und ich wünsche uns, dass wir, und da nehme ich mich voll mit ein, dass wir wie so ein Jonathan sind, der wusste, kein Draufgänger, ne? Der wusste, was sein Gott kann. Und der bereit war zum Kampf, der so diese Sicherheit verlassen hatte und wusste, ich muss jetzt kämpfen, da muss was passieren. Und Gott stellt sich zu ihm. Wir wissen nicht immer, also mir geht es so, du hast einen Impuls, du gehst dem nach und ich hätte gern die 10-seitige Bestätigung, ne, mit Engelsstempel oder wie auch immer. Ich glaube, es ist dran, dass wir Risiko eingehen. Und wenn du vielleicht einen falschen Impuls folgst, Gott holt dich wieder zurück. Ne? Glaub mir. Lass uns ganz neu Glauben definieren und so wie ein Jonathan sein. Und Gottes Herz wird sich bewegen. Gott wird hier eingreifen. Vater, ich danke dir, dass du ja uns wirklich so sehr liebst, und ich danke dir für diese Liebe. Ich danke, dass wir dir vertrauen dürfen in allen Dingen. Herr, und ich möchte jetzt einfach so geistig die Ketten lösen über uns, und wo wir noch begrenzt sind durch falsche Vorstellungen, indem wir noch den Blick auf unsere Schwachheiten richten, indem wir den Blick auf die Vergangenheit richten, was alles schief ging, was nicht passiert ist, welches Gebet nicht erhört worden ist. Ich zerbreche jetzt all das über uns in deinem Namen, Jesus. Und ich setze neu Vertrauen frei, wirklich mit dir Dinge zu wagen, aus dem Schiff zu steigen, unseren Horizont zu überschreiten, unsere Begrenzung zu überwinden. Und ich danke dir, Jesus, dass du darauf wartest, dass wir kommen, dass wir sagen, komm, wir steigen jetzt auf diesen Berg. Und ich danke, dass du dich zu uns stellst, dass du dich so als allmächtiger Gott verwundbar gemacht hast, wo du sagst, du hörst auf unser Gebet und du schreitest ein. Ich danke dir, Vater, dass du uns ja zum Partner machst, dass du uns mit hineinnimmst in deinen Heilsplan. Und ich bete wirklich so um eine neue Freisetzung von Vertrauen, von Glauben über uns. Amen.